Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Guten Morgen. Wir treffen uns hier an einem Montagmorgen tatsächlich. Und draußen ist es winterlich kalt. Und wenn ich jetzt an das denke, worüber wir jetzt gleich sprechen, dann ist mir gleich noch ein bisschen kälter, weil es geht um Ausgrabungen zum Beispiel. Und wir sprechen heute mit einem absoluten Experten, und zwar mit Thomas Hoppe. Herzlich willkommen, Thomas Hoppe. Hallo.
Hallo, hallo, guten Morgen.
Hallo.
Ich darf Ihnen kurz vorstellen, wegen der Kälte und wegen den Ausgrabungen und wegen den Kelten, über die wir auch gleich reden werden. Der Herr Hoppe ist nämlich Referatsleiter für vorrömische Metallzeiten im Landesmuseum Württemberg. Dafür hat er Vor- und Frühgeschichte studiert und Urgeschichte und klassische Archäologie und Geologie an den Universitäten Tübingen und Erlangen. Also jetzt, spätestens jetzt ist, glaube ich, jeder schwer beeindruckt, weil wir haben jetzt alle ganz viele Bilder, glaube ich, im Kopf, wenn wir so an Ausgrabungen denken. Und genau das hat Herr Hoppe nämlich auch sehr, sehr lange gemacht, nämlich direkt nach seinem Abschluss hat er das für viele Jahre gemacht. Und die Schwerpunkte waren, wenn ich jetzt richtig informiert bin, vorrömische Eisenzeit und römische Kaiserzeit. Also wir befinden uns jetzt nicht bei den Pyramiden und oder sonst irgendwie ganz weit weg. Es ist nicht so richtig warm geworden beim Ausgraben, oder?
Doch, also ich war teilweise auch im Orient tätig. Ich habe sehr viel in Ägypten gegraben, aber auch in Israel. Und da war es dann tatsächlich sehr warm. Also in dem Frühsommer in Israel bei Temperaturen von knapp 40 Grad in einer Avocado-Plantage, die bewässert wurde, bei einer Luftfeuchtigkeit, die entsprechend war. Das war schon vergleichsweise warm und anstrengend. Es gab aber auch sehr, sehr kalte Winter auf der Schwäbischen Alb bei minus 15 Grad. Also es ist beides. Es war beides drin. Kaltes wie warmes. Ich glaube, am kältesten kam mir vor, waren Grabungen am Bodensee in Hornstadt, Hörnle, eine steinzeitliche Pfahlbausiedlung. Die haben wir im Januar, Februar gegraben, weil dort der Seespiegel so schön niedrig ist. Du musst wissen, am Bodensee ist im Sommer Wasser vergleichsweise hoch und im Winter ist Niedrigwasser. Da ist der Bodensee Wasserspiegel um 1 Meter, 1,20 Meter, 1,30 Meter niedriger als im Sommer. Und dann kommt man näher an die Fundschichten ran. Und das war wirklich bei minus 5 Grad nasskalt im Wasser stehen teilweise, das war quasi Rheuma bilden fast schon.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht gemütlich. Okay.
Man hat ja dann auch direkt bei dem Stichwort Ausgrabung so ein Bild im Kopf, wo da gearbeitet wird und auch relativ schnell was gefunden wird. Ist es denn tatsächlich so, dass Sie da immer was finden oder ist es auch so, dass Sie da manchmal ewig graben und gar nichts finden?
Beides ist der Fall. Es kommt so ein klein wenig drauf an, in welchem Zeithorizont man sich befindet. Ich habe vorher so nett meine ganzen Fächer erläutert. Es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele unterschiedliche Archäologien. Vor- und frühgeschichtliche Archäologie, Mittelalter-Archäologie, die Archäologie der römischen Provinzen, vorderasiatische Archäologie, ein Teilbereich der Ägyptologie arbeitet archäologisch. Also es gibt da sehr, sehr viele Bereiche. Und je nachdem, in welchem Zeithorizont man sich befindet, gibt es mal mehr, mal weniger Funde. Also eigentlich eine römische Fundstelle bietet eigentlich die sichere, fast schon eine Garantie auf viele Funde, weil vergleichsweise viel Abfall vorhanden, die Funde vergleichsweise häufig sind. Es gab aber auch schon Grabungen, da haben wir innerhalb von 6, 7 Wochen innerhalb eines frühkeltischen Grabhügelfeldes einen halben Armring gefunden in der 8. Woche. Ne? Also von daher, es ist ja nicht so, dass die Archäologie unbedingt auf Funde aus wäre. Das ist sicherlich wichtig. Darüber holen wir uns sehr, sehr viele Informationen in der Auswertung. Aber der Erkenntnisgewinn ist nicht allein auf viele Funde und schon gar nicht auf das Gold begrenzt, sondern uns interessieren vor allen Dingen auch die Befunde, also das, was an menschlichem Tun im Boden erhalten ist. Also zum Beispiel, das kann eine Mauer sein, das kann ein Graben sein, das kann eine Grube sein, Das kann ein Pfostenloch sein, denn auch sowas bleibt nach Jahrtausenden im Boden übrig.
Das finde ich jetzt wirklich faszinierend. Ein Pfostenloch bleibt erhalten.
Es gibt einen Kollegen, lange her, der hat gesagt, dass nichts ist so dauerhaft wie ein Pfostenloch. Das ist tatsächlich so.
Okay, aber das ist wirklich nicht das, was man als allererstes mit Archäologie verbindet, ne? Sondern Nein. Ich glaube tatsächlich, viele denken da automatisch an die spektakuläre Funde, an irgendwas, ne? So weniger an das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, an das, wie ist was gebaut worden, wie haben die Leute da gelebt und so. Das ist sicherlich auch besonders. Sie haben ja eben schon gesagt, dass es Sie auch in die wärmeren Gefilde getrieben hat für Ausgrabungen. Von den Schwerpunkten, die Sie haben, wie kommt man denn da nach Ägypten? Waren die Römer auch da?
Das war nach meinem Abschluss. Und es ist tatsächlich so, dass die Kollegen vom Ägyptologischen Institut damals eine Grabung hatten in Scharuna. Das ist in Mittelägypten. Das ist ein paar hundert Kilometer südlich von Kairo. Der Fundplatz liegt so an der Grenze von der Wüste, die sich dort hauptsächlich östlich des Nils erstreckt. Bis ins Fruchtland, also den bewässerten Teil des Niltals. Und es ist tatsächlich so, in der Ägyptologie ist es eigentlich ein Studium der ägyptischen Schriftzeichen und Sprache. Also ein Studium, das sehr stark auf das Auswerten von Hieroglyphen, von anderen ägyptischen Schriften und von Literatur geprägt ist. Grabungstechnik, das Ausgraben, die Art und Weise, wie man ausgräbt, was man dabei zu beachten hat, Vermessung, Stratigraphie, das Dokumentieren des Ganzen über Fotos, Zeichnungen, heutzutage meistens über computergestützte Systeme. Es ist kein Schwerpunkt in der Ägyptologie, aber ein großer Schwerpunkt in der prähistorischen Archäologie. Und deswegen, ich glaube, das war der Grund, warum die Kollegen seinerzeit zwei prähistorische Archäologen aus Tübingen mitgenommen haben, um die Grabung dort mitzumachen. Ja. Also es war tatsächlich weniger, dass ich ein Spezialist bin für Altägyptisches. Ich habe das über eine Ausstellung in den 2000er Jahren mitbekommen. Und es bleibt ja nicht aus, dass man sich mit der Geschichte von Gesellschaften, von Kulturen befasst, wo man graben tätig ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ich seinerzeit sicherlich kein ausgewiesener Spezialist für das Altägyptische war.
Aber dann ist es ja auch was ganz Besonderes, nehme ich mal an, wenn man mitgenommen wird zu so einer Ausgrabung, oder?
Es war extrem spannend. Es war extrem spannend und es ging, das war... Nach meinem Studium habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht. Ich habe also nicht bloß in Ägypten gegraben, sondern auch an anderen Stellen. Das war quasi so 6, 7, 8, 9, 10 Jahre war das meine Tätigkeit. Man kam schon rum in Europa vor allen Dingen. Ja.
Wobei ich auch, also ein Freund von mir hat mir erzählt, also der hat es auch während des Studiums, aber der hat eigentlich was ganz anderes studiert. Also aber auch irgendwie sowas, was so ein bisschen das so kreuzt, und der ist auch mal mit auf einer Ausgrabung gewesen. Und was er geschildert hat, das hat sich sehr entbehrungsreich angehört. Ist das so? Also das ist, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben alle irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Bilder im Kopf, so Richtung Indiana Jones oder ich weiß nicht was, aber was er erzählt hat, hat sich komplett anders angehört. Und ich sage, ey, das ist jetzt gar nicht so romantisch. Können Sie das bestätigen?
Ja, es ist, was heißt entbehrungsreich? Also man muss doch... Es kommt darauf an, wo man gerade gräbt. Ich habe auch Grabungen gemacht, da bin ich morgens zu Hause aus meiner Wohnung aus ins Auto gestiegen oder aufs Fahrrad gestiegen, zur Grabung gefahren und habe dann, es war also wie von zu Hause aus fast zu arbeiten. In der Tat ist es so, dass das Ausgrabungshandwerk tatsächlich etwas, so ein bisschen was von Tiefbau und Straßenbau. Also es ist, man geht mit Maschinen und Werkzeugen um vom Groben ins Feine. Also so gesehen ist es, kann es eine körperlich anstrengende Tätigkeit sein. Und wenn man das Ganze jetzt in entfernte Regionen überträgt, sagen wir mal nach Israel oder nach Ägypten, es gibt Kollegen, die in Djokotka gegraben haben oder in Zentralafrika, in Kamerun, Ne? Also das sind so, da machen es dann eben die Umstände. Ja? Die Umstände machen dann das Arbeiten mitunter zu Herausforderungen. In Ägypten hatten wir Temperaturunterschiede von nachts, was waren das, vielleicht 5, 6 Grad. Und tagsüber ist das Thermometer auf um die 40 Grad gestiegen. Ja. Das heißt, man muss sich dann schon strategisch so kleiden, dass man tagsüber eben eine Menge Kleider ablegen kann. Natürlich ohne die Kleidungsregeln von Menschen zu verletzen. Ja, und das Empfinden von Menschen zu verletzen, die dort leben und die regelmäßig halt an diesen Grabungen teilnehmen als Grabungsarbeiter. Ich hatte da 10, 15, 20 Grabungsarbeiter aus Ägypten, die einen Großteil ihres Bargeldes auf dieser Grabung verdient haben im Jahr. Wir haben, also es waren Bauern. Und das, was sie an Bargeld verdient haben, haben sie ganz wesentlich zum Beispiel über die Grabung verdient. Also von daher, ich würde sagen, jein. Man gewöhnt sich an sehr vieles, exotisches Essen, manchmal nicht ideale Hygieneverhältnisse, Ungeziefer. Also gerade in Ägypten war es so, wir hatten nach kurzer Zeit alle Flöhe, das blieb gar nicht aus. Okay. Aber damit lernt man umzugehen. Ja? Und wenn man es nicht tut, dann gräbt man vielleicht tunlichst woanders. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht als Ausgräber tätig zu sein, sondern eben das zu tun, was ich heute tue, nämlich am Museum tätig zu sein. Mhm. Da habe ich mit Ausgrabungen gar nichts mehr zu tun oder so gut wie gar nichts mehr zu tun. Ich beschreibe sie noch, ich beziehe sie in meine Präsentation mit ein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich vermisse diese Ausgrabungen schon. Ne?
Das wäre eine meiner Fragen gewesen, tatsächlich, weil das liest man ja auf der Seite vom Landesmuseum, ne? Nach 10 Jahren Feldarchäologie sind sie ans Landesmuseum gekommen, und das kann ich mir vorstellen, weil es ist ja ein völlig anderes Arbeiten, das, was sie jetzt tun. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht Ihr Alltag aus am Landesmuseum?
Ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wie kam ich denn ans Landesmuseum? Ja? Also das heißt, ich kam über ein Projekt ans Landesmuseum, und dann kommen wir vielleicht auf das Thema Kelten gleich zurück. Das hieß Kelten Digital. Es war 2004 und es ging um Holzfiguren, um sehr berühmte Holzfiguren, Tierfiguren aus Holz, aus Eichenholz, zwei Ziegen oder Steinböcke und ein Hirsch. Und die wurden in der Nähe von Stuttgart in Fellbach Schmieden in einem keltischen Brunnen gefunden. Und jetzt muss man, da hilft einem dann auch so ein bisschen die Ausgrabungstätigkeit. Es gibt wenig Milieus, in denen sich organische Reste wirklich gut erhalten hier in Mitteleuropa. Unter Wasser und feucht gehalten ist eine Möglichkeit, dass sich Organik erhalten. Das ist genau bei diesen Figuren passiert. Das Spannende ist, weil sie so bedeutend sind, sind mit die ältesten derartigen Holzfiguren, die wir aus Mitteleuropa kennen, eigentlich einzigartig bis heute. Ich hoffe, dass mal wieder sowas gefunden wird. Sowas zersägt man nicht einfach um ein Dendrodatum. Das ist eine archäologische Methode zur Altersbestimmung, die Jahrringdatierung. Stellen Sie sich vor, man würde jetzt eine Säge ansetzen und einzigartige Kunstwerke zerstören, um das Datum zu ermitteln. Das geht natürlich nicht. Deswegen hatten wir eine Kooperation mit der Fachhochschule in Aalen, und wir hatten das in einem CT, in einem hochauflösenden industriellen CT. Und in diesem CT hat man dann auf einmal Zellstrukturen sehen können, und die Kollegen aus Hohenheim haben aus diesen Bildern ein Jahrringdatum gemacht. Und so konnten wir ermitteln, oder besser gesagt die Kollegin Hohenheim ermitteln, dass diese Figuren 127 vor Christus produziert oder der Baum gefällt worden ist, 127 vor Christus. So, und das war der Aufgalopp meiner Tätigkeit am Museum. Daraus anderen Kollegen mit einem tollen studentischen Team aus Schwäbisch Gmünd von der Hochschule für Gestaltung eine Ausstellung zu machen. Also da merkt man schon, wie das Hand in Hand geht. Mhm. Die Grabungstätigkeit, die Geschichten, die man diesen Objekten und den Befunden entlocken kann, zu transferieren, zu übersetzen für ein Publikum. Das heißt, meine heutige Aufgabe ist ganz wesentlich geprägt von dieser Transferleistung zwischen wissenschaftlichem Inhalt, archäologischer, kulturhistorischer Erkenntnis und dem Übersetzen für ein Publikum. Ja. Und daneben betreue ich eine Sammlung mit über 200.000 Objekten. Das heißt, das sind alles Objekte, die aus dem württembergischen Landesteil stammen und die sich bei uns in den Depots und in den Schausammlungen befinden. Und ich glaube, ja, also diese Sammlung muss natürlich auch erschlossen werden. Was lässt sich dazu sagen? Also Museen, stelle ich immer wieder fest, die werden so leicht als verstaubt empfunden, als belehrend empfunden. Und da kann man sehr schnell den Eindruck, Museen wären so die Abstellkammern der Geschichte. Das sind sie eben gerade nicht. Ja. Museen sind nicht die Abstellkammern der Geschichte, sondern wir beschäftigen uns auch mit Funden, die wir in den Sammlungen seit über 150, teilweise sind Objekte, archäologische Objekte seit 400-500 Jahren in den Sammlungen. Und wir entlocken mit neuen Fragestellungen im Lichte neuer, anderer Ergebnisse und mit neuen Methoden diesen Objekten, diesen Ensembles, ihre Geschichten. Und die erzählen wir dann. Und das ist die Aufgabe eines Kurators oder Ausstellungsmacher, einerseits die Sammlung zu bewahren, sie zu erforschen und dann, das ist ja das Entscheidende, das mache ich ja nicht für mich alleine oder für meinen Kollegenkreis.
Was war denn so der spektakulärste Fund, mit dem Sie bisher zu tun hatten?
Was war spektakulär? Also in Israel durfte ich mitwirken an einer Ausgrabung von der Uni Tel Aviv. Das war in den ganz, ganz späten 80ern. Da war ich, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester. Also unglaublich, dass die mich überhaupt mitgenommen haben und dass ich daran arbeiten durfte. Das ist ein Palastfußboden mit einer minoischen Bemalung. Also der ganze Fußboden, 100 Quadratmeter, war mit Fresken bemalt. Im Jahr darauf haben wir dort ein Felskistengrab ausgraben können mit 300 vollständigen Gefäßen und Königsskarabäen. Also tatsächlich Ungewöhnliches. Aber wenn man jetzt fragt, was ist denn das Anrührendste, das können verschiedene Dinge sein. Nach 8 Wochen Grabung in einem frühkeltischen Grabhügel, dann vermag auch ein halber Armring einen zu erfreuen. Also es ist mit was.
Lässt sich gar nicht so sagen, gell?
Es lässt sich, vor allen Dingen ist es nicht immer das Gold. Das ist es, wenn man es findet, ist es immer was Ungewöhnliches und man kann dann auch die vielen Besucher, die dann auf so einer Ausgrabung auch mal vorbeikommen, endlich mal sagen, ja, wir haben auch Gold gefunden, weil das ist eine der ersten Fragen, die man eigentlich immer hört. Habt ihr auch schon Gold gefunden? Aber mit was vom Anrührendsten war vielleicht auch diese Grabung in Ägypten. Wir haben da durch die Zeiten an verschiedenen Stellen gegraben. Es ging vom altägyptischen, also aus dem Alten Reich, eine Siedlung, die nah am Nil lag, bis hin zu frühchristlichen Eremitagen am Wüstenrand. Und gerade auf der Grenze zwischen Wüste und dem Bewässerungsbereich lag in altägyptischer Zeit ein Tempel, dessen Reste, dessen Mauern, dessen Fundamente in frühchristlich-koptischer Zeit wiederverwendet worden sind zum Bau einer großen vierschiffigen Basilika. Und drumherum ein großes Gräberfeld, hunderte von Gräbern aus frühchristlicher Zeit. Und da habe ich damals sehr viel gegraben und da lagen teilweise die Menschen ganz, ganz eng beieinander bestattet, umwickelt mit roten Schnüren auch, wie verschnürt. Das war schon sehr anrührend, weil es waren unheimlich viele, offenbar Familien, die ganz eng beieinander lagen, vielleicht eine Epidemie, die damals dazu führte, dass so viele gleichzeitig bestattet werden mussten. Und dann ein kleines Kind, vielleicht gerade mal Neugeborenes vielleicht, dann dort eingewickelt in den Binden auszugraben und frei zu präparieren und dann natürlich auch dann entsprechend pietätvoll zu behandeln. Das ist sicherlich auch etwas, was einen dann selber anrührt.
Ja, das glaube ich. So viele Facetten, ja. Also Sie hatten ja auch vorhin gesagt, das Depot vom Landesmuseum ist natürlich auch riesig und Sie entdecken da ja auch immer wieder Neues. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie tief stecken Sie im Depot? Also einfach diese ganzen Ausstellungsstücke, die es da gibt. Und da dann, da setzen Sie ja Akzente. Also für eine Ausstellung sagen, Mensch, das wäre eigentlich ganz toll, wenn wir uns, keine Ahnung, mit XY jetzt einfach mal näher auseinandersetzen. Dann folgt da draus ja viel. Weil sie entdecken dann vielleicht einen Teil, weiß ich nicht, ob das bei den Schwertern vielleicht auch so war, dass sie sagen, Mensch, eigentlich müsste man dazu mal eine Ausstellung machen, weil das total spannend ist, was wir hier alles haben und was wir dazu erzählen können. Führt es dann auch dazu, dass sie die Objekte, die sie haben, dass sie die, neu einordnen lassen, dass sie wissenschaftlich einfach nochmal ganz, ganz anders an das Thema rangehen? Muss man sich das so vorstellen?
In gewisser Weise ja. Manchmal also ist das Ausstellungsthema unabhängig von einem Forschungsprojekt, das vielleicht gerade abgeschlossen ist. Mhm. Manchmal fußt eine Ausstellung unmittelbar auf eine Beschäftigung mit Objekten. Mhm. Man muss seine Ausstellung, oder vielmehr besser gesagt, man muss seine Sammlung, das ist der richtige Begriff, man muss seine Sammlung schon sehr gut kennen. Mhm. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, um dann auch die Geschichten aus dieser Sammlung zu ermitteln. Das heißt, die Kenntnis der Sammlung ermöglicht erst bestimmte Themen herauszukristallisieren. Das Schwert war vergleichsweise, also ist die Ausstellung, die wir vor einigen Jahren gemacht haben im Landesmuseum, Faszination Schwert. Das war natürlich für die vorrömischen Metallzeiten oder einfacher gesagt die Bronze- und die Eisenzeit, war das natürlich wie gemacht. Und deswegen habe ich mich auch sehr gerne darauf eingelassen, weil das Schwert eine Erfindung der Bronzezeit ist. Also das Schwert als eigentlich die erste Waffe, die der Mensch erfindet, um Artgenossen, andere Menschen umzubringen. Denn anders als Pfeil und Bogen oder ein Dolch oder eine Axt, ist ein Schwert tatsächlich nicht als Werkzeug, sondern als Waffe im Kampf gegen andere Menschen zu verwenden. Und daraus wird dann sehr schnell auch ein Symbol für Macht über Leben und Tod. Diese Faszination, die Waffe, diese ikonische Waffe Schwert ausmacht, ist zwar ein Thema. Und dann geht man an seine Sammlung, ja, und sagt, okay, was sind die Dinge, die Geschichten, die sich zu erzählen lohnen? Welche Schwerter, welche Aspekte dieser Waffe spiegeln sich in meiner Sammlung am besten wider? Und dann entwickelt man ein Drehbuch. Das ist ganz wichtig. Ein Drehbuch. Und in diesem Drehbuch sind dann die Objekte, die man sich aussucht, sind so etwas wie die Haupt- und Nebendarsteller. Die Ausstellungsgestaltung ist dann das Bühnenbild. So kann man eine Ausstellung auch lesen wie ein Theaterstück oder ein Film, der gedreht oder entwickelt oder geprobt wird. Und am Ende bei der Aufführung lässt man dann eben das Publikum in dieses Ideengebilde, das man dann hat Wirklichkeit werden lassen, hinein und ist gespannt auf die Resonanz.
Wenn Sie da so ein Thema haben, also wenn Sie, nehmen wir mal die Schwerter oder dann auch die Kelten, darauf läuft es eigentlich natürlich auch so ein Stück weit hinaus, arbeiten Sie da auch mit anderen Museen zusammen?
Ja, natürlich. Also wir achten eigentlich sehr darauf, dass wir immer für unsere Ausstellungen Anknüpfungspunkte an den eigenen Sammlungsbestand haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man als Landesmuseum sagt, okay, wir haben reiche Bestände, wir haben einzigartige Bestände hier am Landesmuseum, nicht nur für die Eisenzeit, auch für das Frühmittelalter, auch für die Steinzeiten ist das sicherlich so. Das heißt, ein Anknüpfungspunkt zu den Sammlungen sollte eigentlich immer da sein. Und dann mal schauen, wo sind die Fehlstellen? Was sind Hauptdarsteller, ohne die ich die Geschichte nicht erzählen kann? Und dann tritt man in Kontakt mit Kollegen andernorts und versucht dann Leihgaben zu akquirieren. Und da funktioniert Museumsarbeit so ein bisschen, wie würden die Römer sagen, do ut des. Ich gebe etwas, damit ich etwas zurückbekomme. Das heißt, dieser Austausch zwischen Museen und das sich gegenseitige Ausleihen von Objekten ermöglicht dann tatsächlich, gerade bei einer Sammlung, wie wir sie haben, die tatsächlich außergewöhnlich reich und qualitätvoll ist, eben dann auch entsprechende Leihgaben für Ausstellungen zu bekommen. Und das war ganz sicherlich der Fall, als wir 2012 die große Keltenausstellung in Stuttgart hatten. Es war eine Kooperation von verschiedenen Häusern. Hervorging die Ausstellung aus einer Kooperation mit dem Bernischen Historischen Museum. Mhm. Wir 2009 haben die Kollegen in Bern eine große Ausstellung gemacht, an der wir kooperiert haben. Das heißt, sie waren auch 2012 mit dabei und dazu kam das Archäologische Landesmuseum und das Landesamt für Denkmalpflege. Und in so einer Konstellation mit mehreren Kooperationspartnern schafft man es dann tatsächlich auch, Objekte für eine Ausstellung zu bekommen, die tatsächlich normalerweise auch die gebenden Häuser nicht verlassen. Also da waren schon Objekte dabei, die man in der Konstellation nicht so schnell wieder sehen wird. Mhm.
Also die Ausstellung hat ja auch, die hat ja für Donnerhall gesorgt. Ja, das war ja unglaublich.
Wie ist das, wenn Sie Exponate von anderen Museen bekommen? Das kann man ja nicht einfach bei DHL als Post aufgeben. Steckt da eigentlich für einen Aufwand dahinter?
Ja, das kommt man in den Bereich, wie ist so ein Ausstellungsteam zusammengestellt? Natürlich gibt es Kuratorinnen und Kuratoren. Daneben gibt es unabdingbar für Ausstellungsbetrieb und für museale Arbeit die restauratorischen Werkstätten, die für den physischen Erhalt der Objekte zuständig sind. Wir haben Ausstellungsbauer, wir haben eigene Werkstätten. Wir haben eine Projektsteuerung, die auf, was ganz, ganz wichtig ist, auf die Zeitpläne und auf die Kostenpläne vor allen Dingen achtet. Und dann gibt es regelmäßig in Ausstellungen auch Registrare. Das heißt, das sind Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die für den Leihverkehr zuständig sind, die dann die Kommunikation mit den anderen ausleihenden Häusern übernehmen, die Anfragen schreiben oder verschicken und dann eben auch die Konditionen erfragen, zu denen etwas ausgestellt werden kann. Und mitunter ist es dann so, dass man dann schon schlucken muss, wenn man dann die Antwort bekommt.
Da muss man dafür zahlen.
Nein. Also das ist zum Glück so gut wie nie der Fall. Und also es gibt, also wir erheben keine Gebühren und es gibt also keine Leihgebühren an der Stelle. Aber schlucken muss man, was die Konditionen für die Objekte angeht. Also das heißt, Metallobjekte, organische Objekte, die bedürfen eines bestimmten Klimas in der Vitrine, bestimmte Luftfeuchtigkeit, bestimmte Temperaturen, bestimmte Sicherheitsstandards, die eingehalten werden müssen. Und die sind auch für ein großes Haus wie das Landesmuseum Württemberg mitunter nicht so leicht zu erfüllen. Ich erinnere mich damals, und das meine ich jetzt nicht böse, sondern es ist einfach so, wenn man Einzigartiges ausleiht, möchte man es ja auch unversehrt zurückerhalten. Und die Kollegen vom British Museum hatten mit die härtesten Bedingungen, die ich in meiner bisherigen Laufbahn erlebt habe. Die haben auf einer Pulverbeschichtung aller Vitrineninnenräume bestanden. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Story, die man erzählen möchte. Das heißt, wenn man jetzt bestimmte Vitrinen mit Objekten aus dem British Museum bestücken möchte, heißt das automatisch, dass diese Vitrine, auch wenn da viele andere Objekte drin sind, bestimmte Konditionen erfüllen muss. Was dann zum sehr skurrilen Einbau, und da bin ich nicht dankbar unseren Restaurierungswerkstätten, die so findig waren, etwas zu erfinden an der Stelle, nämlich eine Vitrine in der Vitrine. Wir haben tatsächlich für einen einzigartigen Siebeinsatz, der fantastische Verzierungen in einem keltischen Kunststil aufgewiesen hat, haben wir eine Vitrine in der Vitrine gebaut, die dann ihrerseits pulverbeschichtet war. Und das Ganze so clever fabriziert, dass dem Betrachter gar nicht auffiel, dass er eine Vitrine in der Vitrine sieht. Und das sind dann so die Herausforderungen, die dann tatsächlich dann auch das Besucher und das Erlebnis dann ausmachen, dass man tatsächlich das Gefühl hat, nah an diesen Objekten dran zu sein und sie fast anfassen zu können. Eben aber nur fast anfassen zu können.
Das Thema Kelten, das beschäftigt Sie ja jetzt schon länger und Sie sind ja seit 2019 sind Sie ja zudem auch am Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes für die Kulturkonzeption Keltenland Baden-Württemberg tätig. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber ist mit Sicherheit hochspannend. Was verbirgt sich denn dahinter? Wenn wir schon bei den Kelten sind, dann dachte ich, bleiben wir doch gleich mal da.
Ja, das ist eine kulturhistorische Konzeption, die seit, ich glaube, die Entscheidung fiel auch Anfang 2019. Warum ich und warum die Kelten? Also warum ich, kann ich vergleichsweise einfach sagen, ich habe mich schon seit meinem Studium eben mit diesen eisenzeitlichen Menschen aus der Eisenzeit befasst, die man landläufig Kelten nennt. Warum man das tut und dass es nicht ganz einfach ist, sie überhaupt so zu nennen, da kommen wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch drauf. Aber die Universität Tübingen hat aus ihrer Forschungstradition heraus einen ganz, ganz starken Schwerpunkt in der vorrömischen Eisenzeit. Das heißt, ich habe quasi dieses Thema der vorrömischen Eisenzeit mit der akademischen Muttermilch in Tübingen aufsaugen können. Und die wichtigen Grabungen auf der Heuneburg wurden lange von Tübingen aus organisiert. Wolfgang Kimmich, Egon Gersbach sind dort sicherlich die Forscherpersönlichkeiten, die man nennen muss. Franz Fischer hat sehr viel in der jüngeren keltischen Zeit, der Latenzeit, auch das, da kommen wir vielleicht noch drauf, was gibt es denn für verschiedene keltische Zeithorizonte? Ja? Und so war klar, für mich jedenfalls sehr bald klar, dass ich mich darauf kaprizieren, darauf spezialisieren möchte. Und da hatte ich wirklich einen Schwerpunkt in meiner Arbeit. Und deswegen bin ich ja schlussendlich auch seit 2004 mit Kelten digital am Landesmuseum. Mhm. Und das finde ich tatsächlich eine sehr richtige und wichtige Herangehensweise, wenn man eine solche Kulturkonzeption, kulturhistorische Konzeption aus der Taufe hebt, dann ist es erstens schön, dass ich, es ist eine politische Entscheidung gewesen, das zu tun, keine Entscheidung von mir oder vom Landesmuseum, sondern eine politische Entscheidung der Landesregierung. Und es ist erstens schön, dass man ein solches Thema mal seitens der Politik aufgreift und sich dabei auch inhaltlich von jemandem beraten lässt, der da eine gewisse Kompetenz hat. Also das ist tatsächlich, und das tue ich. Also ich bin jemand, der an der Stelle beratend tätig ist.
Okay, mit dem Ziel, also was verbirgt sich da dahinter?
Es geht tatsächlich darum, diese Kulturen der Eisenzeit, das sind im Wesentlichen zwei große Zeithorizonte. Also man könnte es vereinfacht so sagen, bei uns im Land Eisenzeit ist Keltenzeit. Ich sage das ganz bewusst so ein bisschen überspitzt, aber es gibt zwei Kulturstufen, und jetzt könnte ich auch lange über den Kulturbegriff in der Archäologie sprechen, der natürlich ein ganz anderer ist als einer, den, wenn man einen Soziologen fragt oder einen vergleichenden Kulturwissenschaftler, würde sagen, oh mein Gott, ihr habt ja gar keine Kulturen, ihr habt Objekte. Ja. Also von daher, der Kulturbegriff ist wiederum etwas, was hier zu diskutieren wäre, aber es gibt zwei Kulturstufen, und da sind wir Archäologen vergleichsweise einfallslos. Wir benennen unsere Kulturen entweder nach Grabsitten, nach Keramikformen oder, jetzt kommt's, nach Fundorten. Und zwar nach Fundorten, an denen zum ersten Mal in einem größeren Umfang Objekte einer gewissen Machart, einer gewissen Stils, eines gewissen Aussehens aufgetaucht sind. Und die dann quasi namengebend werden für diese Kulturstufe. Und das eine ist die ältere vorrömische Eisenzeit, die sogenannte Hallstattzeit, nach einem Fundort in Oberösterreich. Fantastisch, ein super toll gelegen in einem ganz, ganz malerischen, einem Tal mit See und in einem Hochtal. Ein Gräberfeld mit angeschlossenem Bergwerkbetrieb oder umgekehrt ein Bergwerk mit angeschlossenem Gräberfeld. Und die Funde dieses Gräberfelds bereits lang in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts meistens ausgegraben. Und das waren damals archäologische Laien, also der Bergrat Ramsauer und Isidor Engel, sein Maler, sein Zeichner, haben dort tatsächlich zum ersten Mal Objekte, oder nicht zum ersten Mal, aber Objekte aus dem Boden geholt, die den Namen gebend wurden für diese Kulturstufe der Hallstattzeit. Und für die jüngere vorrömische Eisenzeit, die klassische Zeit, wo dann auch historische Quellen, also Schriftquellen von antiken Ethnographen vorliegen, ist es im Wesentlichen der Fundort Laten am Neuenburger See. Ganz lustig gelegen, also es ist ein kleines Flüsschen, wo die Ziel, Latiel, die dort aus dem See herausfließt. Und dort ist heute ein Campingplatz. Also heute ist auf dem Fundplatz ein Campingplatz. Und damals hat man eben den Fundort Laten ausgegraben, auch das bereits im 19. Jahrhundert. Und die Funde von Laten wurden typisch erachtet für die jüngere vorrömische Eisenzeit, die sich deswegen Latenzeit nennt. Und das Ganze, wie die Archäologen so sind, wurde auf einem Kongress in 1874 festgelegt von Herrn Hildebrand, einem dänischen Archäologen. Er hat gesagt, wir sagen jetzt, die vorrömische Eisenzeit besteht aus Hallstattzeit und Latenzeit. Zwar ist ein bisschen lang, die Herleitung, aber so kommt man überhaupt auf das Thema. Und diese Kultur, Konzeption Keltenland, die befasst sich eben jetzt mit der Sichtbarmachung und der Vermittlung eisenzeitlicher Fundstellen, vulgo keltischer Fundstellen der wichtigsten Orte, bedeutender Orte an eine Öffentlichkeit. Also diese Kulturkonzeption möchte das Erbe, die Hinterlassenschaften, die diese Menschen aus der Eisenzeit im ganzen Land in ganz, ganz reicher Form hinterlassen haben, sichtbarer machen und vermitteln. Das ist im Kern das, was passieren soll.
Inwiefern vermitteln?
Na, sagen wir so, es werden Orte unterstützt, die Konzepte entwickeln zur Vermittlung. Also es können Museen sein, es können aber auch Gemeinden sein, die ein Erlebnis- oder Informationszentrum zu wichtigen Fundstätten im Land entwickeln und schlussendlich erstmal bauen müssen. Also von daher ist es etwas, was sowohl Museen wie Kommunen in die Lage versetzt, dieses Förderprogramm, das, was sie an keltischen, eisenzeitlichen Fundstellen bei sich in der Region haben, entsprechend nach auszutragen, in Wert zu setzen und den Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen, die schlussendlich in demselben Land leben, in dem vor 2000, 2500, 2000, ja, vielleicht 700 Jahren diese Menschen lebten, eben näher zu bringen. Und das Spannende ist ja, dass diese eisenzeitlichen Menschen, die Kelten, tatsächlich etwas Faszinierendes haben, weil man schlussendlich doch nicht so viel über sie weiß. Man weiß gerade genug, also aus den Schriftquellen, um sie geheimnisvoll und interessant zu machen. Und schlussendlich, das ist ein Thema, das also sehr, sehr viele interessiert. Das haben wir auch in der Ausstellung 2012 gemerkt. Das merkt man auch im Museum an der Frequentierung unserer Schausammlung zum Thema römische Eisenzeit oder Kelten. Das heißt, es ist eine Projektionsfläche für ganz, ganz viele Ideen. Da ist es mag teilweise esoterisch, romantisch sein, was man auf die Kelten projiziert. Es gibt einen ganz berühmten Autor, wir sind ja heute im Buchplausch, es gibt einen ganz berühmten Autor, der etwas sehr Richtiges über diese Kelten gesagt hat, nämlich John Ronald Tolkien. Also Tolkien ist ja jemand, der eigentlich Sprachwissenschaftler ist, der sich mit altenglischen Sprachen befasst hat, aber er hatte auch ein Faible für die Archäologie. Und er hat wirklich gesagt, alles Keltische, ich versuch's mal zu übersetzen. Also, eigentlich ist es auf Englisch wesentlich besser, was er sagt, und wesentlich stimmiger. Alles Keltische ist so etwas wie eine magische Tüte, in die man alles Mögliche hineintun kann und der fast alles Mögliche wieder herausgeholt werden kann. Und das zeigt sehr schön, diese Projektionsfläche, die diese keltischen Kulturen bieten. Und er sagt dann weiter, es ist fast alles möglich in diesem wunderbaren, wundersamen keltischen Zwielicht. Er sagt aber auch, dass dieses Zwielicht weniger Gott gegeben, also von den Göttern, also in den Menschen selber steckt, sondern es ist ein Zwielicht des Geistes, nämlich der Forscher, die tatsächlich nie genau wissen, was kann ich jetzt beweisen, was ist noch unsicher. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Satz, den Tolkien da uns hinterlassen hat. Und in der Tat ist es so, dass es unterschiedlichste Definitionen von dem gibt, was keltisch überhaupt ist.
Okay, weil man ganz unterschiedliche Dinge findet und die dann nicht so wirklich ganz konkret so einordnen kann und immer wieder überrascht wird? Ist es das?
Eigentlich weniger. Also die Archäologen selber sind sich vergleichsweise, ja, ich möchte nicht sagen einig. Also man könnte fast sagen, stecke drei Archäologen in einen Raum und du kriegst vier Meinungen. Aber tatsächlich gibt es vor allen Dingen forschungsgeschichtlich bedingt verschiedene Definitionen von dem, was keltisch ist. Und da sind sicherlich zu nennen der sprachwissenschaftliche Begriff von dem, was keltisch ist. Das ist eine Entwicklung, die vor allen Dingen im Norden Frankreichs und der Bretagne, aber auch in Großbritannien, vor allen Dingen in Wales, Irland, Teilen Schottlands, schon im späten 16. und vor allen Dingen im 17. Jahrhundert ganz wichtig war, als die Menschen dort im Lichte des Humanismus eben auch die eigene Vergangenheit erforschen, ihr auf die Spur kommen wollten. Und da gibt es Forscher, die sich mit der Sprache befasst haben, die sagten, okay, das, was wir hier sprechen, das nennen wir keltisch. Und es ging um einen Vergleich zwischen walisischem und bretonischem. Es ging um Ähnlichkeiten der Sprache im schottischen, walisischen, irischen oder besser gesagt schottischen, gälischen, dem Manx und dem bretonischen. Und dann haben wir, okay, da finden wir aber ähnliche Wörter, ähnliche Ortsnamen, ähnliche Gewässernamen bereits in der Antike. Und da kamen diese Forscher sehr schnell auf Sprachrelikte, im Wesentlichen, da die Kelten über sich nichts Narratives aufgeschrieben haben, also keine eigene Geschichte aufgeschrieben haben, eben auf Ortsnamen, Gewässernamen, Eigennamen oder Inschriften, die aus gallorömischer, also aus eigentlich der römischen Zeit in Frankreich überliefert sind. So, und dann sagt man, wir nennen das jetzt Ganze aber nicht altbritisch oder altwalisisch oder bretonisch, ne, sondern unter dem Licht eines oder unter dem Einfluss vor allen Dingen eines französischen Forschers, aber dann sage ich, wir nennen das keltisch. Also wir hätten genauso gut sagen können altwalisisch, ne, altbritisch, haben sie aber nicht getan, sie nannten es keltisch. Und da dann Edward Lloyd, so hieß der Kollege aus Wales, eben sagte, ich bringe ein Wörterbuch der keltischen Sprache raus. Ja. War klar, ab da waren die Menschen auf den britischen Inseln, vor allen Dingen in Wales, Schottland, Irland, im Südwesten Englands, waren das Kelten. Erstaunlicherweise, antike Autoren sprechen überhaupt nie, kein einziges Mal davon, dass auf den britischen Inseln Kelten leben würden. Caesar war selbst dort und schreibt von Briten und nicht von Kelten. So, und jetzt haben wir einen sprachwissenschaftlichen Keltenbegriff, ne? Und wir haben einen archäologischen Keltenbegriff, der sich mit diesen Kulturen der Hallstatt- und Lateinkultur befasst. Und da kommen jetzt ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich antike ethnografische Quellen. Die Kelten haben selbst über sich nichts aufgeschrieben, außer Inschriften, also sie müssen geschrieben haben, da gibt es wiederum Belege, bei Caesar oder auch bei Livius. Sie waren offenbar Fans der griechischen Sprache und haben dann Verträge zum Beispiel auf Griechisch abgehalten. Und im Heerlager der Helvetier findet Caesar nach der gewonnenen Schlacht, findet er Listen, so eine Art Volkszählungslisten, flapsig gesagt, die dann auf Griechisch und Latein offenbar abgefasst waren. Also sie haben geschrieben, aber nichts über sich selbst. Und da helfen uns heute eigentlich nur antike Autoren. Und die ältesten Berichte über die Keltoi stammen von griechischen Ethnographen. Von Hekataios von Milet und Herodot, dem Vater der Geschichtsschreibung. Die sagen, die Kelten leben im Hinterland von Massilia, im heutigen Marseille, jenseits der Säulen des Herakles, also jenseits von Gibraltar, gemeint ist offenbar die spanisch-portugiesische Atlantikküste, die Donau, der Istros, wie die Griechen sagten, der entspringt im Keltenland. So, und jetzt hat man einen Autor, der im 5. Jahrhundert schreibt und sagt, die Donau entspringt bei den Kelten. Ja, was, dann lag es natürlich für die Kollegen seiner Zeit nahe zu sagen, ja gut, dann schauen wir doch mal, was wir im 5. Jahrhundert an der oberen Donau haben. Und da kommt man eben auf die späte Hallstattzeit. Und das Ganze kann man dann weitertragen über Polybius, Poseidonius, Strabon bis hin zu Caesar, dem wir sicherlich das eindrücklichste und umfangreichste Werk zu den Kelten oder Gallier, wie die Römer sagen, oder Galater, wie die Griechen in Kleinasien sagen, zu diesen Menschen hinterlassen hat. Und er beginnt seine Kommentare zum Gallischen Krieg ja genau damit, dass er die Stämme oder die großen Stammeseinheiten, die er für sich erkennt, nämlich die Kelten, die Belgae und die Aquitanii, die alle im heutigen Frankreich seiner Zeit gelebt haben, eben beschreibt. So, Und zwischen diesen beiden Polen, nennen wir es mal Herodot, Hekataios und Caesar, da gibt es eine mehr oder weniger umfangreiche Hinterlassenschaft, die uns ihrerseits natürlich hilft. Mhm. Und aus einer Kombination, das ist so, aus einer Kombination dieser althistorischen, ethnografischen Berichte, immer außer Fremdsicht, ja, das, ob die Menschen damals wirklich verstanden haben oder das richtig beschrieben haben, sei mal dahingestellt, mhm. und dem archäologischen Fundmaterial, das ist eine kombinierte Herangehensweise, entsteht dann dieser archäologisch-historische Keltenbegriff, von dem wir heute aber wissen, dass auch der seine Tücken hat. Schlussendlich bleibt das Ganze ein Konstrukt. Ja. Also tatsächlich hat man zu einem gewissen Grad diese Kultur auch erfunden. Nicht bloß gefunden, sondern auch mhm. in der Interpretation. Davon wollte ich sagen, auch, da ist auch ein Gutteil an Konstruktion mit dabei.
Sie hatten ja gesagt, dass die Faszination für die Kelten auch stark davon ausgeht, dass sie eben als Projektionsfläche dienen, weil so viele Leerstellen vielleicht auch sind. Und kann es dann vielleicht sein, dass manche Leerstellen nie geschlossen werden können?
Das würde ich sogar so erwarten. Also, und das hat auch für mich seinerzeit, war mit ein Grund, warum ich mich speziell dafür interessiert habe. Ich hätte auch in Tübingen mich auf Steinzeit spezialisieren können. Aber dieses, wie es Tolkien sagt, dieses Zwielicht zwischen ich habe mhm. schon Nachrichten, ja, und ich kann da noch dran arbeiten und ich kriege vielleicht noch was, das hat mich sehr fasziniert. Also dieses, ich weiß ein klein wenig was und wir schauen doch mal, was wir im archäologischen Befund davon wiederfinden. Das mhm. ist sicherlich eine Triebfeder für mich gewesen, mich speziell diesem Zeithorizont zu widmen. Die Leerstellen machen es in der Tat, machen das so richtig spannend.
Wir haben jetzt schon rausgehört, für Ihre Arbeit müssen Sie viel lesen. Können Sie dann überhaupt noch privat lesen?
Oh, ich muss vor allen Dingen viel schreiben. Also lesen und schreiben, ja. In der Tat ist es so, dass ich lese wahnsinnig gern. Wenn ich kann, lese ich auch sehr viel. Ich bin jemand, der auch sehr, sehr schnell liest. Ja. Also mhm. ich kann so ein 800-Seiten-Wälzer an 2 Tagen lesen. Die Frage ist, welche Art von Literatur lese ich denn dort? Mhm. Also von daher, also es ist so, dass ich eigentlich, wenn ich nach Feierabend oder am Wochenende lese, meistens am Wochenende, dann ist das schon Belletristik. Also ich, mhm. Ich muss so viel Fachliteratur unter der Woche lesen. Also das muss, ich darf, es gehört dazu. Ich lese Belletristik. Aktuell bin ich auf der Suche nach was Neuem. Aber was ich so im letzten Jahr gelesen habe, war, ich lese gerne Krimis. Ja. Also Kastanienmann von Sören Svenstrup, den fand ich toll. Den fand ich richtig toll. Ich habe aber auch von Alex Capus eine Frage der Zeit, ein toller Roman, der eigentlich eine völlig irrwitzige Geschichte des Transports eines Dampfschiffs, ne, aus Deutschland an den Tanganyikasee zum Thema hat. Also das habe ich mit hohem Genuss gelesen. Was ich immer wieder mal lese, ganz ehrlich, ich habe vorher schon Tolkien genannt. Natürlich habe ich als Jugendlicher habe ich den kleinen Hobbit und den Herrn der Ringe gelesen, aber mit der Beschäftigung mit Tolkien auch als Wissenschaftler, als Professor für altenglische Sprachen in Oxford. Und da habe ich ja die Beziehungen zu den Kelten schon aufgezeigt. Das war eine Beschäftigung, die mit der Ausstellung 2009 und 2012 zusammenhing. Habe ich mir dann auch quasi das andere Mal angelesen, was er so geschrieben hat, das Silmarillion, was quasi seine Vorstellung dieser ganzen, ja auch Kulturen, die im Herrn der Ringe ja beschrieben und gezeigt werden, mhm. also quasi die ganze Welt, die zu Tolkiens Zyklus gehört, die wird dort sehr schön aufgelegt. Das ist nämlich durch seinen Sohn aufgelegt, durch Christopher Tolkien. Und auch von Beren und Lúthien, ganz herzzerreißende Geschichten, die man dort lesen kann. Aber ansonsten, im Moment bin ich auf der Suche nach dem nächsten Krimi. Ich glaube, Niklas Nacht und Tag, das ist der, oder Tag und Nacht, ich weiß nicht genau. Ich verwechsel immer diese beiden, was den Namen angeht. 1793, tolles Buch. Geht es um einen Krimi, der in Dänemark spielt.
Ja, oh, aber die sind ganz,
da geht es ans Eingemachte. Tatsächlich, ja. das ist, das ist eine, das ist tatsächlich nicht ganz so, also was für Hartgesottene vielleicht eher, aber habe ich sehr gern gelesen, also muss ich sagen. Steffen Kopetzky, Risiko, fand ich ein irres Buch, weil es spielt mit Historie, mit Geschichte. Es ist quasi das Erzählen eines alternativen Endes des Ersten Weltkriegs. Völlig verrückt, verrückt möchte ich nicht sagen, aber einfach hat sich einen ganz, ganz wichtigen Wendepunkt, Kristallisationspunkt der Weltgeschichte, der europäischen Geschichte ausgesucht und gesagt, ja, was für alternative Szenarien wären denn dort möglich gewesen? Und das Ganze wird unheimlich breit und aber auch kenntnisreich erzählt. Also auch das war ein Buch, das ich gerne gelesen habe. Also Sie merken, ich schwanke so zwischen Büchern, die sich mit tatsächlich im weiteren Sinne, also Belletristik, die sich im weiteren Sinne auch mit Geschichte befasst, aber auch mit Thrillern und mit Krimis, die dann auch brutal sind, aber die drastische Schilderungen nicht scheuen.
Naja, 1793 ist definitiv drastisch. Ja. Aber nichtsdestotrotz sehr spannend. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, also die Fantasie, die da drin steckt.
Ja.
Puh. Ja, also das ist tatsächlich nichts für schwache Nerven, aber wir empfehlen das gerne mit und wir nehmen die Liste genauso mit rein, ja, weil das ist eine ganz tolle Mischung aus ganz unterschiedlichen Sachen. Und wir nehmen mit, dass wer noch nicht im Landesmuseum zuletzt war, das unbedingt tun sollte.
Ja.
Weil sie haben auch einen fantastischen Audioguide. Das ist auch wirklich toll, durch die Ausstellung zu gehen. Man kriegt einfach so viel mehr mit, als wenn man einfach nur durchläuft, sage ich jetzt mal, und Schautafeln liest. Es ist einfach eine ganz schöne Begleitung. Sicherlich noch besser mit einer Führung, gar keine Frage. Es gibt immer was zu entdecken im Landesmuseum. Wir haben jetzt alle, glaube ich, einen etwas anderen Blick auf die Kelten, die man ja eigentlich so gar nicht so nennen kann.
Ja, wir tun es ja trotzdem.
Also wir nehmen eine große Neugier mit. Es ist eine Einladung auf jeden Fall ins Landesmuseum. Und nicht nur da, also wir haben ja auch gehört, es gibt ganz viele andere Orte, wo man das auch verfolgen kann, wo man sich als Interessierter einfach schlau machen kann. Und es ist sicherlich eine gute Idee. In diesem Sinne, Herr Hoppe, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns ein bisschen aufgeklärt haben. Dass wir so ein bisschen Einblick gekriegt haben in das Thema Ausgrabung und Forschung und was so alles sich eigentlich auch so hinter einem Museum so verbirgt und wie Ihre heutige Arbeit aussieht. Es war sehr, sehr spannend. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich kann nur sagen, auch den Hörern, besuchen Sie die vielen, vielen Städte und die Museen. Es ist nicht bei weitem nicht nur das Landesmuseum in Stuttgart. Es gibt viele, viele Orte, die man dort anschauen kann. Und man darf wirklich gespannt sein, was in den nächsten Jahren dann noch alles geschieht. Und wie gesagt, ein Neufund vermag sehr viel in ein neues Licht zu rücken.
Genau, die ausgefüllten Leerstellen.
Die ausgefüllten Leerstellen.
Also vielen Dank.
Ja, danke für.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, ein Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.